Fantastisch, schön, dass ihr alle wieder da seid heute Abend. Das war ja gestern nicht ganz so schlimm scheinbar, sodass wir heute wieder die Zeit miteinander gebrauchen und hier verbringen können. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema heute Abend hier miteinander besprechen können. Streng religiös und doch innerlich leer, Fragezeichen. So, vielleicht denkt jemand schon wieder so ein Gerede über Religion. Ja, es ist wichtig, dass man über Religion ins Gespräch kommt, denn auch heute Abend wollen wir uns wieder den Spiegel der Bibel, des Wortes Gottes vorhalten und vielleicht uns selbst entdecken, was Gott uns heute Abend zu sagen hat. Bevor wir starten, wir haben uns ja gestern verständigt auf das Du, lasse ich euch alle aufstehen und wir begrüßen einander wieder mit den Worten: Schön, dass du da bist, ich schätze dich. Gern dürfen wir wieder Platz nehmen. Wie schön, dass das nicht nur so steif ist, sondern dass man tatsächlich lächelnde Gesichter sieht und sich freuen kann. Religion, streng religiös. Wer ist eigentlich streng religiös? Hand hoch. Okay. Keiner traut sich, also niemand von uns ist religiös. Wobei, wenn wir jetzt diese Frage stellen sollten draußen, was läuft da gerade drin ab, dann würde man sicherlich sagen, eine religiöse Veranstaltung. Also da gibt's irgendwas mit Religion, irgendetwas mit, ja, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Religion sprechen, von religiös sein sprechen? Und ich habe hier mal die Mühe gemacht und habe einfach mal, so wie man das heutzutage macht, mal das Internet bemüht. Nicht? Man gebraucht heute so ein geläufiges Wort. Wie heißt das? Okay, ich habe es nicht gesagt, das habt ihr gesagt. Man gebraucht dieses Wort und plötzlich weiß jeder, was gemeint ist. Habe einfach mal bei Wikipedia nachgeschaut und bei Wikipedia steht doch tatsächlich als Definition für Religion. Halten wir uns das einmal kurz vor Augen. Religion ist eine gewissenhafte Berücksichtigung und Sorgfalt in der Beachtung von Vorschriften. Noch einmal, alle verstanden? Manchmal schwierig, ne? So Wikipedia-Texte sind fast wie Bibeltexte, ne? So, also eine gewissenhafte Berücksichtigung und Sorgfalt in der Beachtung von Vorschriften. Also eine gewissenhafte Berücksichtigung, dass man ja die Regeln einhält und eine Sorgfalt dabei, dass man es ja richtig macht, dass die Vorschriften eingehalten sind. Religion ist unser deutsches Wort, leitet sich vom lateinischen religere ab, also etwas regeln, etwas organisieren, etwas festschreiben, so ist es gut und so machen wir es. Und ich glaube, wir Deutschen sind da Weltmeister drin, dass wir Dinge organisieren, strukturieren und festschreiben. Das mögen wir doch so gerne, geht runter wie Butter, nicht? Wenn jemand sagt, ach, das ist doch gut organisiert, läuft alles wie geschmiert, dann fühlen wir uns doch wohl. Ja, und Religion ist so ähnlich. Also in Religion geht es letztlich darum, dass man ein Konstrukt von Vorschriften hat, dass man ein Konstrukt von Regeln hat und in diesem Konstrukt lebt man und man sieht zu, dass man ja alles beachtet. Es gab ja auch Kritiker dieser religiösen Bewegung, auch in Deutschland gab es Kritiker. Einer der namhaften Kritiker von Religion ist uns allen bekannt, Karl Marx. Karl Marx hat seinerzeit 1843 gesagt, Religion ist nix, Religion ist, muss abgeschafft werden, es ist Opium fürs Volk, war die Geburtsstunde des modernen Atheismus übrigens. Auch wiederum ein geschaffenes Denkkonstrukt, in das man sich einfinden muss und eigentlich, wenn man so genau hinschaut, ist Atheismus als System nichts anderes. Es ist auch eine Art Religion, wenn man diese Definition nimmt. Man muss sich an gewisse Dinge halten, gewisse Dinge muss man ausklammern, verneinen und gewisse Dinge muss man bewusst nur materialistisch sehen, dann ist man guter Atheist. Und nicht, da war mal ein Atheist mit einem Christen gemeinsam beruflich unterwegs, war im fernen Russland und da gab es noch nicht so viele Hotels. Sie kommen in irgendeine Stadt, weil sie auf Dienstreise sind und dann unterhalten sie sich so untereinander und sagen, ja, wo übernachten wir denn? Hotels in dem Sinne gab es noch nicht so viele. Da sagt der Baptist, ja, kein Thema, wir rufen gleich jemand hier an in der Stadt, ich kenne hier eine Gemeinde, die werden uns aufnehmen. Er ruft da an, stellt sich vor, sagt, ich bin Christ. Und natürlich laden die Geschwister aus der Gemeinde sie ein, sie dürfen dort übernachten. Der Atheist kriegt die Augen nicht auf und nicht zu, seinen Mund nicht zu, dass einfach so wildfremde Menschen bereit sind, sie aufzunehmen zur Nacht. Sagt er, unter uns Atheisten ist das nicht denkbar. Stell dir vor, ich würde jemand an der Tür klingeln und sagen, ich bin Atheist im Namen von Karl Marx, lass mich übernachten. Wäre nicht denkbar, oder? Irgendwo gibt es dann doch langsam Unterschiede, denn Religion ist letztlich etwas, was uns Menschen allen inne ist. Wir sehnen uns danach und innerlich streben wir danach, uns an irgendeinem Konstrukt festzuhalten und irgendetwas zu haben, das unserem Leben Stabilität gibt, das uns Bestätigung gibt. Und die suchen wir in der Beachtung von Vorschriften. Die suchen wir in Religion, wir wollen Gott gefallen, wir wollen irgendwie ihm näher kommen, wie wir es eben schon im Zeugnis gehört haben, Gott näher kommen, ihn gnädig stimmen und ständig diese Angst im Nacken, wenn ich was falsch mache, wird Gott mich bestrafen. Das ist ein typisches Merkmal von Religion. Das Bild eines strafenden Gottes, der da über uns steht und nur darauf wartet, um uns einen rüberzuziehen. Religion hat schon zu allen Zeiten, angefangen von den buddhistischen Mönchen im alten China, die sich in Trance drehten, bis über die Derwische Arabiens und bis zur heutigen Zeit, wo man sich in Trance singt und in verschiedene Richtungen bewegt, um irgendwie den Verstand loszuwerden. Und allen Religionen ist letztlich eins gemeinsam. Man sucht nach Erklärung von übernatürlichen Dingen. Man versucht, irgendetwas an Halt zu finden im Jenseits. Transzendent, das ist ein Fremdwort, das man nennt, also etwas, was so außerhalb von uns liegt, außerhalb der greifbaren materiellen Welt. Dort sucht man irgendwie einen Halt. Und dabei kann das manchmal ganz schön christlich aussehen. Ja, auch im Christentum gibt es Religion. Nicht nur in den fernen Kulturen und anderen Religionen, die wir auf der Welt kennen, sondern auch das Christentum ist der Gefahr nicht gefeit, zu einer Religion zu verkommen, wo man nur noch aus Regeln und aus Vorschriften lebt und meint, dass das alles so passen muss. Ich habe uns heute Abend eine Geschichte mitgebracht. Wir wollen die Bibel aufschlagen in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 10. Dort wollen wir einen Text miteinander lesen über einen Mann. Ein sehr interessanter Mann. Wir lesen die Verse 1 bis 6 aus dem 10. Kapitel der Apostelgeschichte. Und dann schieben wir einen Vers aus Kapitel 11, Vers 14 mit ein. Dort ist nämlich die Wiederholung dieser Geschichte. Und dann lesen wir die Verse 7 bis 8 in Kapitel 10 weiter. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Wir schieben jetzt Vers 14 des Kapitel 11 mit ein, dort heißt es, der wird Worte zu dir reden, durch die du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Und weiter von Vers 7, Kapitel 10, als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Soldaten von denen, die beständig bei ihm waren. Und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Eine Geschichte, die ich viele Jahre in der Bibel einfach überlesen habe. Und ja, wenn ich so diese Geschichte mir anschaue und diesen Mann, der uns hier vorgestellt wird, dann Da habe ich immer darüber hinweggelesen und gedacht, was für ein Vorbild. Toll, dieser Cornelius. Heißt jemand Cornelius hier im Raum? Okay, wenn jemand so heißt, darf nachher zu mir kommen, ich habe ihm was mitzugeben. Dieser Cornelius war tatsächlich ein Proselyt, noch so ein Fremdwort. Also, ich kann es ja mit Schule nicht ganz lassen, deswegen immer wieder was Neues, nicht? Also, Proselyten sind Menschen, die nicht Juden sind von ihrer Blutsabstammung her, aber die den jüdischen Glauben angenommen haben. Und wir haben hier einen Mann vor uns, der Römer ist. Also, er war ein angesehener Römer, er war ein Centurio. Centurio ist das Wort für Hauptmann. Er hatte also 100 Soldaten zu befehligen. Und eine römische Legion bestand aus 60 solchen Einheiten, solchen Hundertschaften von 60 Centurios geleitet. Dann sprach man von einer Legion, also 6000 Soldaten umfasste eine Legion damals im Römischen Reich. Und diese Legion, die dort stationiert war, nannte man italische Schar, wahrscheinlich in Anlehnung an Italien. Also es war eine Garnison, die stationiert war in Palästina zur Zeit Jesu oder kurz danach und die dort für Recht und Ordnung sorgten. Und mit dieser Besatzermacht, die natürlich nicht willkommen war im Land, sondern sie wurde natürlich abgelehnt und sabotiert, mit dieser Macht war auch Cornelius ins Land gekommen. Nun, wir wissen nicht, wie er dazu kam, dass er zum Judentum als Religion konvertierte, aber die Bibel sagt hier, dass er fromm und gottesfürchtig war. Also ein angesehener Römer, der wohlgemerkt die Vielgötterei Roms der damaligen Zeit abgelegt hatte. Also wenn wir aus heutiger Sicht schauen würden, aus dem 21. fettarmen Jahrhundert her, so betrachtet würde man sagen, naja, eigentlich ist er doch schon auf dem richtigen Weg. Eigentlich ist er ja gar nicht mehr so ein Heide, dass er für jeden Tag einen anderen Gott braucht und seine Opferchen da bringen muss, wie es in Athen üblich war, als Paulus da war. Er ist doch schon eigentlich auf dem richtigen Weg, oder? Und führen nicht am Ende alle Religionen irgendwo zu einem Gott? So wird uns hier dieser Cornelius beschrieben, also ein durchaus richtig wackerer Kerl. Und dann wird auch noch weiter beschrieben und wenn ich das lese, dann stelle ich mir einfach die Frage, okay, was fehlte da eigentlich diesem Mann? Das heißt es doch in Vers 2, er war fromm und gottesfürchtig. Der Begriff fromm meint so viel wie, man sah seinem Leben an, dass ihm das Thema Gott nicht egal war, sondern er achtete darauf, dass das mit Gott nicht nur so eine Floskel ist. Er lebte fromm. Er gab sich alle Mühe, dass er nicht seine früheren Dinge da wahrscheinlich so betrieb. Er hatte von den Juden gelernt, es gibt den lebendigen Gott, den Yahweh, und er war zum Glauben an ihn gekommen, hatte sich entschieden, seine Vielgötterei hinter sich zu lassen und jetzt mit den Juden gemeinsam als einer von der Besatzermacht in die Synagoge zu gehen. Und von den Juden zu lernen über den einen wahren, lebendigen Gott. Noch mehr mit seinem ganzen Haus. Wow, also das war nicht einfach nur so, dass er das für sich beanspruchte, sondern er sorgte dafür, dass auch seine ganze Familie, seine Bediensteten im Haus alle genauso lebten. Also da gab es Regularien. Das war festgeschrieben, was da zu tun und zu lassen ist. Also ein Mann, der es mit dem Glauben doch so richtig ernst meint. Mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab, also Gutes tun, wer Gutes tut, muss doch am Ende gut sein, ist doch das Motto der Religionen. Er gab also viele Almosen und dann kommt's und er betete alle Zeit zu Gott. Wow, ich weiß nicht, wie es euch in den Gemeinden geht, wenn ihr Älteste aussucht, gibt es ja diese Maßstäbe, die man anlegt. Nicht? Passt er? Ist er geistlich? Ist sein Haus in Ordnung, seine Familie? Passen die Dinge, die Verhältnisse in seinem Leben? Und wie fromm ist er wirklich und wie gottesfürchtig? Und betet er auch genug? All diese Dinge erfüllt dieser Cornelius, muss man sich mal vor Augen halten. Bin sicher, in manch einer Gemeinde wäre er heute glatt als Ältester durchgegangen. Ein Mann, der viele Almosen tut, wirklich ein guter Mann ist. Betet alle Zeit. Und jetzt sagt uns die Bibel, dass diesem Mann etwas fehlt. Und das ist das Thema des heutigen Abends. Streng religiös, wirklich in allen Dingen genauestens dressiert, aber innerlich leer. Denn der Engel, der ihm erscheint hier, und Gott wendet sich diesem Cornelius zu, dieser Engel sagt zu ihm: Cornelius. Er spricht ihn an beim Namen, so macht es Gott übrigens immer. Er spricht uns Menschen beim Namen an, er kennt unseren Namen. Namen sind ja etwas, was mit unserer Identität zu tun hat, etwas sehr, sehr Persönliches. Er spricht ihn an und sagt: Cornelius. Und das ist übrigens um die 9. Stunde gewesen, wenn man das so ein bisschen nachrechnet in unsere Zeit, dann weiß man, es ist um 3 Uhr nachmittags, wahrscheinlich während seiner Siesta-Zeit, das wissen wir nicht. Aber so am Nachmittag erscheint ihm der Engel und sagt: Cornelius, deine Gebete sind vor Gott gekommen. Hochspannend. Hochspannend. Gott achtet auf die Gebete von Menschen, selbst die durch und durch nur religiös sind. Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt, sagt der Engel zu ihm, jetzt sende Männer nach Joppe. In Joppe, da gibt es ein Haus am Meer, da wohnt so ein Gerber. Simon ist sein Name. Bei ihm herbergt ein anderer Simon, Petrus. Ruf ihn, der soll zu dir ins Haus kommen, denn er wird dir Worte sagen, durch die du und dein ganzes Haus gerettet werden. So manch einer von uns hätte wahrscheinlich gesagt: Moment mal, Cornelius, du lebst doch fromm. Dein Haus ist doch gottesfürchtig und fromm. Dein Leben ist doch durch und durch fromm durchzogen. Was fehlt dir denn an Worten, damit du gerettet wirst, du und dein Haus? Dein Haus ist doch genauso fromm wie du. Und das ist eben die Situation, die Krux mit der Religion, mit dem Religiössein. Da hat man ein wunderschönes äußeres Bild, eine Hülle, die wirklich glänzt, geschliffen und poliert und angezogen und mit Parfum eingesprüht, eine Hülle, die wirklich perfekt ist. Aber die Bibel sagt, Gott sieht das Herz, das Innere. Und all unsere äußeren Bemühungen und all unser so einstudiertes Schauspiel nützt vor Gott nichts. Er sieht unsere Herzen. Und wenn ich diese Dinge sage, dann nehme ich mich keinesfalls aus. Gott weiß ganz genau, auch wenn wir Christen sind und in der Gemeinde sind und im Chor singen und predigen, neigen wir immer noch dazu, Schauspieler zu sein, und zwar die Besten auf der Welt. Nach außen hin bestens verkleidet. So ein Bild von Cornelius, alle Menschen preisen ihn hoch, bestens angesehen, Stellung in der Gesellschaft, alles perfekt, aber aus Gottes Sicht eine absolute Niete. Aus Gottes Sicht nichts dahinter. Ein leeres Herz, ein Gefäß von außen so schön gekleidet und von innen ganz leer. Das ist die Situation mit religiösen Menschen. Ich weiß nicht, ob du dich erkennst, wenn du in diesen Spiegel schaust. Das ist unsere Situation, wenn wir versuchen, etwas vor Gott zu beweisen, etwas vor ihm und vor Menschen vorzumachen. Wir sind religiös. Und das meine ich, wenn ich sage, das Christentum neigt auch dazu, diese Gefahr zu haben, dass man wirklich verkommt zu einer bloßen Religion. Da hat man angefangen im Glauben, da hat man angefangen, sich auf den Weg gemacht, sich entschieden, mit Jesus zu leben. Und dann so auf der Strecke irgendwo ist der Alltag eingekehrt. Und dann hat man so manche Dinge nicht mehr so ernst genommen. Und das mit dem Bibellesen ist doch so anstrengend. Und ach, Beten ist doch auch so anstrengend. Und dann ist man irgendwie so mitgelaufen mit dem Rest des Hauskreises oder der Gemeinde. Man ist immer da, man will ja angesehen bleiben. Man lebt so in der Menge mit, man ist so irgendwo am Rande mit dabei, aber eigentlich merkt man, da ist alles leer, da ist kein Feuer mehr, da ist keine Leidenschaft mehr, da ist auch kein Entschiedensein mehr. Und das geht nicht nur Landeskirchlern so. Das geht uns Freikirchlern kein Stück anders. Wir haben als Freikirchler immer wieder vor uns hergetragen, dass wir ja entschiedenes Christentum leben. Dass wir ja im Gegensatz zu vielleicht anderen Konfessionen im Christentum, dass wir darauf Wert legen, dass man sich entscheidet und bewusst in einer Entscheidung lebt. Ich frage mich, wie viel von dieser Entscheidung ist denn sichtbar in unserem Leben, in unserem Alltag? Wie viel von dieser Entschiedenheit ist denn wirklich da? Und wie viel leider Gottes ist da nur noch einfach religiös angemalt, so dargestellt? Wir tun so, als ob. Wir bauen schicke Gebäude, wir gehen dort rein, wir treffen uns, bestenfalls halten wir zusammen, sehen uns noch als Club, ich gehöre ja irgendwo hin, so Hobby, jeder hat ja seinen Verein, der eine geht zum Taubenzüchterverein, der andere geht zur Gemeinde, das ist ja mein Hobby, ich muss ja irgendwo auch angebunden haben, meine sozialen Kontakte haben. Das ist die Situation, die hier beschrieben ist. Da war dieser Mann von außen wirklich bestens anzusehen, aber innerlich leer. Und was ich ja so spannend finde, ist, dass Gott ihn nicht aufgibt. Das ist das Unbegreifliche für mich, dass Gott keinen Menschen aufgibt. Er gibt dich und mich nicht auf, ganz gleich, wo wir uns im Verhältnis zu ihm da befinden. Diese Religion, dieses religiöse Leben ist, ich vergleiche das so, ich suche immer wieder nach Bildern, wie man das darstellen kann. Vielleicht hilft es dir heute Abend. Schau mal, wenn du eine Leiter hast und du stellst diese Leiter an eine Wand, du willst die Dachrinne sauber machen, da oben an deinem Dach. Jetzt steigst du auf diese Leiter hoch, kommst auf der letzten Sprosse oben an und stellst fest, die Leiter ist zu kurz. Du kommst oben nicht dran. So ähnlich ist das mit religiös sein. Man will Gott was beweisen oder auch anderen was beweisen. Man klettert Sprosse für Sprosse seine Lebensleiter hoch. Was ist das tragisch, wenn man am Ende des Lebens an der obersten Sprosse angekommen ist, um festzustellen, diese Leiter reicht gar nicht bis zum Himmel. Ich habe gehofft, ich habe alles gegeben, ich habe mich abgemüht. Die letzten Sprossen der Leiter bin ich mit Mühe und Not hochgekommen, habe mich noch irgendwie durchgerungen und siehe da, sie ist zu kurz. Das ist das Bild von einem religiösen Leben. Du kletterst auf dieser Leiter, sieht sogar aus wie eine Karriereleiter. Du kommst am Ende nirgendwo an. Und Gott nimmt es ernst und Gott sieht die Situation dieses Cornelius und der nimmt das Suchen des Menschen ernst. Religion ist ja eigentlich nichts anderes als ein Ausdruck von uns Menschen, dass wir nach Gott suchen, dass uns da innen doch was bewegt und treibt. Und Gott nimmt den Cornelius ernst, so wie er uns ernst nimmt. Und er schickt ihm einen Engel. Jetzt mag man davon halten, was man will. Man hört immer wieder Berichte, dass in muslimischen Ländern heute so Erscheinungen, über Erscheinungen Menschen zum Glauben finden, gerade Muslime zum Glauben finden. Cornelius erlebt es hier so, Gott schenkt ihm diese Gnade, es muss nicht so eine Erscheinung sein, es reicht, wenn du vielleicht heute Abend dieses Bild vor Augen hast und dir deutlich wird, dass Gott dich ernst nimmt. Und auch dein Streben nach Besserwerden nimmt er ernst. Und er sagt, du musst Worte hören, Worte, durch die du gerettet wirst. Da stellt sich die Frage, wie kann man denn dann gerettet werden? Ist das denn nicht genügend, dass ich mich anstrenge und dass ich von klein auf die Regeln befolge, die man mir beigebracht hat? Ist das denn nicht schon das, worum es geht? Nein, es geht ums Evangelium und das ist der Gegensatz. Der Gegensatz von Religion ist Beziehung. Gott will nicht, dass wir in einer Religion mit ihm leben, in einer religiösen Haltung. Er will Beziehung, er will eine lebendige Beziehung im Gespräch. Wir haben schon im Zeugnis gehört, wir erleben Gott, wenn wir sein Wort lesen. Sein Wort ist lebendig, es spricht zu uns. Gott redet in unser Leben hinein, wenn wir ihn reden lassen. Und darum geht es, dass wir diese Worte hören. Ich will dir diese Worte heute Abend einmal zusprechen. Wir finden sie im Römerbrief Kapitel 10. Römer Kapitel 10, das ist die knappste Zusammenfassung der Bibel, wenn es ums Evangelium geht. Hör einmal hin. Wir lesen in Vers 8 die zweite Hälfte und dann lesen wir die nächsten Verse. Und die Bibel sagt, es ist das Wort des Glaubens. Und Simon Petrus, als er dann gerufen wurde und in das Haus von diesem Cornelius kam, hat ihm nichts anderes gesagt. Er hat ihm von Jesus gepredigt, von seinem Tod am Kreuz, wo er sein Leben hingegeben hat. Er hat ihm gesagt, dein eigenes Bemühen hilft dir nicht weiter. Du brauchst Jesus in deinem Leben, damit du bei Gott ankommst. Gott hat nämlich die Leiter herabgelassen. Du musst keine eigene Leiter hochklettern, sondern da gibt es die Leiter, den Weg zu Gott, den Gott geschaffen hat. Und der heißt Jesus. Schau, wir lesen hier, Vers 8, die zweite Hälfte. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und jetzt halte ich fest, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Hier ist kein Wort von Einhalten von Regeln. Hier ist kein Wort davon, dass man irgendwelche Strukturen und irgendwelche Bemühungen an den Tag legt. Hier ist einfach nur die Rede davon, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Und spätestens hier macht ja bei uns modernen Menschen ja so unser Verstand, er spielt verrückt. Wie soll ich glauben, dass jemand tot war und auferstanden ist? Ja, das hat Gott getan. Gott hat seinen Sohn sterben lassen. Für die Schuld von dir und mir. Er hat seinen Sohn hingegeben in den Tod, weil wir sterben mussten um unserer Vergehen willen, unserer Sünde willen. Und dann hat er seinen Sohn auferweckt aus den Toten als Beweis dafür, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Gott hat das letzte Wort in unserem Leben. Und auch das letzte Wort der Weltgeschichte spricht Gott und nicht Politiker. Gott hat ihn auferweckt aus den Toten und das ist unsere Rechtfertigung. Wir dürfen leben mit Jesus in einer lebendigen Beziehung zu Gott. Dann heißt es hier in Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wir können auch den Vers 13 mit dazu nehmen. Da heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das ist Evangelium. Das ist nicht Religion und das ist auch nicht ein Befolgen von irgendwelchen Satzungen. Hier geht es ums pure Evangelium. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat meine Schuld getragen. Er ist um meinetwillen ans Kreuz gegangen. Das, was ihn am Kreuz gehalten hat, als er verhöhnt wurde, steig herab vom Kreuz und beweise, dass du Gottes Sohn bist. Was ihn am Kreuz gehalten hat, ist nur eins, die Liebe zu mir und zu dir. Wäre er herabgestiegen, hätte er dieses Opfer nicht gebracht. Aber er ist am Kreuz geblieben. Er hat sein Leben gegeben. Aus Liebe zu dir und zu mir. Und wenn wir Jesus annehmen als Herrn und ihn bekennen als Herrn, und es ist so wichtig, das hier zu betonen, es geht nicht nur darum, dass du es in deinem Herzen glaubst. Merkst du, wenn in deinem Herzen was passiert, dann geht der Mund über. Ich habe noch keinen jungen Mann, der bis über beide Ohren verliebt ist, gesehen, der nicht geträumt und geschwärmt hätte von seiner Angebeteten. Selbst bei Männern ist es so, geschweige bei Frauen. Und so ist es auch mit der Sache, mit dem Glauben. Wenn du in deinem Herzen wirklich Jesus begegnet bist und merkst, dass er dich angesprochen hat, dann kannst du nicht schweigen davon. Dann kommt das aus deinem Mund und dann bekennst du Jesus als Herrn. Und der Begriff Herr meint nichts anderes, als wie das wirklich steht. Es mag unmodern klingen und vielleicht nicht zeitgemäß, aber so meint es Gott. Jesus ist Herr. Und zwar Herr im wahrsten Sinne des Wortes. Herr, der die Gewalt und die Macht hat über alles in dieser Welt. Er spricht das letzte Wort über jeden Menschen, angefangen von der Weltregierung bis hin zu uns. Er spricht das letzte Wort und die Bibel lässt uns da nicht im Unklaren drüber. Die Bibel sagt, es kommt der Tag, an dem jedes Knie auf der ganzen Erde sich beugen wird vor ihm. Er ist Herr. Und jede Zunge bekennen wird, dass er Herr ist. Dieser Tag kommt. Früher oder später wird jeder Mensch vor Gott stehen und bekennen und anerkennen müssen, Jesus ist der Herr. Und das meint die Bibel auch hier, dass du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst. Wenn er Herr ist, dann darf er bestimmen über mein Leben. Wenn er Herr ist, dann entscheidet er, welchen Weg ich gehe. Dann entscheidet er über meine Prioritäten. Dann entscheidet er über meine Zukunft. Dann entscheidet er über meine Beziehungen. Dann entscheidet er über mein Geld. Dann entscheidet er über alles. Wie viel Entschiedenheit ist in deinem Leben? Und ich frage nicht danach, was in der Vergangenheit war, dass du dich dort irgendwann mal bekehrt hast. Ich frage dich jetzt und in diesem Augenblick, glaubst du in deinem Herzen, dass Jesus für dich gestorben ist? Glaubst du, dass er sein Leben für dich gegeben hat, dass er gestorben ist und Gott ihn auferweckt hat aus den Toten, als Beweis dafür, dass er der Herr ist? Wenn du das glaubst, dann bekenne es. Das ist der Weg heraus aus der Religiosität. Religiosität lebt davon, dass man sich über den anderen erhebt. Es ist ja bald nicht jugendfrei, was Jesus zu den Führern Israels, des jüdischen Volkes damals sagte. Es ist ja bald wirklich schon zu überlegen, wo man diese Worte nennt. Ihr seid getünchte Gräber. Von außen wunderbar anzusehen, aber von innen tödlich voll Gift. Das ist das Bild eines religiösen Menschen. Und jemand, der in Jesus den Herrn hat, lebt in einer Beziehung zu Jesus. Darf sagen, er ist mein Herr. Ich will dich heute Abend fragen, wo stehst du? Kannst du sagen, dass Jesus dein Herr ist? Wir haben es leider über eine lange Zeit versäumt, dass wir immer nur gepredigt haben, du musst deine Sünde bekennen vor Jesus. Du musst dich bekehren. Ja, das musst du, damit Gott dir vergibt. Aber die Kraft des Evangeliums in deinem Leben wirst du erst dann erleben, wenn du ihm dein Leben auslieferst. Das ist genau das, was John uns vorhin im Zeugnis sagte. Das kann ich genauso unterschreiben. Ich stand mit 17 Jahren vor dieser Frage, wo Gott mir diese Frage stellte. Bist du bereit, mir dein ganzes Leben anzuvertrauen? Und ich hatte Angst, ich hatte furchtbare Angst. Ich hatte mir Pläne gemacht. Ich dachte, wenn ich Gott mein Leben gebe, dann wird er mein Leben kaputt machen. Er wird alles anders machen. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Er wird mir Dinge vorenthalten. Ich muss doch selbst die Kontrolle in meinem Leben haben. Aber Gott hat mich überzeugt. In seiner Liebe hat er mich überzeugt. Ich konnte nicht anders, als an dem Abend zu sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Ich gebe es dir heute. Ich liefere mich dir aus. Meine Vergangenheit gehört dir und meine Zukunft gehört dir. Meine Schwächen und meine Stärken. Meine Träume und alles, was ich bin und habe, gehört dir. Du sollst bestimmen. Ich habe nur einen einzigen Wunsch, habe ich damals gesagt. Ich will, dass du jeden Tag in meinem Leben da bist. ich will nicht nur ein Sonntagschrist sein. Ich will nicht nur am Sonntag in der Gemeinde so ein bisschen angestrichen werden. Ich will von innen heraus dich erleben. Ich will, dass du mich gebrauchst, dass du dein Reich baust durch mich. Ich will jeden Tag erleben, wie du in meinem Leben wirkst, und ich will staunen über dich jeden Tag aufs Neue. Und ich kann dir eins sagen, seit diesem Gebet hat Gott mein Leben radikal umgekrempelt. Und manchmal, wenn ich mich verlaufe, erinnert mich Gott genau an dieses Versprechen und sagt, du hast gesagt, dein Leben gehört mir. Ich will dich einladen, dein Leben heute Jesus zu geben. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht hörst du heute, dass er dich ruft und du erkennst dich in diesem Cornelius und du stellst fest, ich bin eigentlich nur religiös. Dann komm zu Jesus und liefer ihm dein Leben aus. Sei ein entschiedener Christ, nicht ein Religiöser. Vielleicht ist eine Neuentscheidung in deinem Leben dran. Vielleicht bist du irgendwo abgewichen, du bist verehrt, du hast dich irgendwo verfahren. Du kletterst deine eigene Leiter hoch und sie sieht aus wie eine Karriereleiter. Dann bitte ich dich um Jesu Willen, bleib stehen und gib dein Leben neu Jesus. Er will dich gebrauchen. Er hat ein Anrecht auf dein Leben. Ja, ich meine es so, wie ich sage. Gott hat ein Anrecht auf unser Leben. Und es ist nicht nur unsere gefällige Entscheidung, ob wir unser Leben Jesus geben oder nicht. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Das kostbarste Blut des Universums ist geflossen für dich und für mich. Er hat ein Anrecht darauf, dass unser Leben ihm gehört. Zu 100%. Und kein Deut weniger. Wie entscheidest du? Ich will dich einladen, dass du dein Leben Jesus gibst. Wir werden gleich dieses Lied singen, so wie gestern Abend. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Es ist ein Entscheidungslied und ich will dich einladen, diese Entscheidung festzumachen in deinem Herzen. Und ich bitte dich, dass du sie sichtbar machst, indem du hier nach vorne kommst. Wenn wir das Lied gleich stehend singen werden, komme ich hier runter und werde hier vorne auf dich warten. Du kannst einfach dich dazustellen. Und alle ganz gleich, ob auf der Empore oben oder hier im Saal ganz hinten in den Reihen, passt auf, wenn ihr rausgeht, dass ihr nicht stolpert, aber kommt hier nach vorne. Wir treffen uns hier bei Jesus. Und wenn du nach vorne kommst, dann zeigst du damit, mein Leben gehört ihm. Ich will ihm heute Abend neu mein Leben anvertrauen. Ich bin es müde, Schauspieler zu sein. Ich will, dass er Herr wird. Ich lade dich ein. Es wird der beste Tag und die beste Entscheidung deines Lebens sein. Habe Mut, Jesus persönlich zu erleben. Was Besseres gibt es in dieser Welt nicht. Bleib nicht länger leer. Lass dich füllen von Gottes Gnade, von seiner Vergebung, von seiner Liebe, von seiner Gegenwart. Und denk nicht, was werden die Menschen von mir denken? Vielleicht werden sie denken, der hat lange geschauspielert. Jetzt endlich geht er. Scher dich nicht um die Menschen. Es geht um dein Leben und um Jesus. Komm, er ruft dich. Ich will gerne für dich beten und dann wollen wir uns hier vorne treffen. Ich will dir ein kurzes Gebet vorsprechen, wenn du kommst. Das geht ungefähr so: Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Herz. Ich bekenne dir meine Sünde und ich bitte dich um Vergebung. Und dann werde ich eine Pause machen und dann darfst du all das bekennen, was dir auf dem Herzen liegt. Schütte es aus. Und dann beten wir weiter. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte komm jetzt in mein Leben. Sei mein Herr. Ich will dir folgen. Es werden einige Brüder und auch Schwestern, Mitarbeiter hier dazukommen. Und dann darfst du nachher noch gerne ein Gespräch führen, deine Fragen stellen, miteinander beten. Du bist eingeladen. Es ist ein Abend der Entscheidung für dich. Ich bitte euch, lasst uns aufstehen. Ich spreche ein kurzes Gebet und dann singen wir das Lied und treffen uns hier vorne. Jesus, danke dafür, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und danke dafür, dass du uns einen Weg in den Himmel gebahnt hast. Du bist der Weg. Und so bitte ich, dass du jetzt besonders allen denen nahe bist, die in der Entscheidung stehen. Hilf ihnen, Herr, diese Entscheidung jetzt festzumachen.